abenteuerreich war das, was die deutschen Teams am Dienstag und Mittwoch in der Champions League vor der Brust hatten. Ich würde sagen, wir reagieren darauf. Das ist die perfekte Gelegenheit, uns mal den deutschen Teams in der Champions League zu widmen und ja, auf diese packenden Duelle einen ganz besonderen Blick zu werfen. Und wir schauen natürlich auch mal darauf, was dann so nach diesem dritten Spieltag für Konstellation herrschen, was für die Teams drin ist. Und mit wir meine ich natürlich mich und unseren ganz lieben Taktikexperten Tobias Escher. Guten Morgen dir.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wir hatten es gleich oder vorhin schon kurz, dieses neue Champions League-Format, für viele ist es ein neuer Thrill, es sind mehr Spiele, es ist irgendwie mehr Action mit großen Teams. Wie hast du dich so zurechtgefunden mit dem Start jetzt nach den ersten drei Spieltagen?
Ja, es ist auf jeden Fall mehr los, sagen wir mal so. Also es sind viele verschiedene Spiele, es ist viel geboten, es sind auch Spiele Top-Mannschaften gegeneinander. Es ist nicht mehr so, dass du lange warten musstest, bis die Action losgeht. Gleichzeitig ist es für mich noch so ein bisschen so, ja, so richtig gewichtig sind die einzelnen Spiele noch nicht. Also wenn wir jetzt gleich über Bayern gegen Barca reden, über Real gegen Dortmund, dann sind das zwar große Spiele, aber noch nicht, das hat sich für mich noch nicht so richtig erschlossen, wie sich das in die Tabelle nachher auswirkt. Das hat so ein bisschen das Gefühl, naja, am Ende kommen sowieso trotzdem alle guten Teams weiter und die Teams dann mit Tabellenende werden dann eben eher Richtung Salzburg oder sowas in die Richtung gehen. Dementsprechend bin ich da noch so ein bisschen zwiegespalten innerlich, weil du einerseits mehr Topspieler hast, andererseits sind die Topspieler auch vielleicht etwas bedeutungsloser als früher.
Ja, es gehen ja auch erstmal 8 raus und da ist also noch ein langer Prozess, nachdem da aussortiert wird. Aber es ist für viele trotzdem ein Abenteuer und ich glaube vor allem für den VfB Stuttgart, diese Champions League, in der man lange nicht vertreten war und da jetzt richtig seinen Spaß hat. Lasst uns mal mit dem Spiel anfangen. Die Stuttgarter, die ja eine tolle Auswärtsreise ins wundervolle Turin antreten, ich glaube, da gibt es erstmal nichts zu meckern, aber vielleicht können wir darüber erstmal sprechen, zu einem Gegner, der nicht mehr ganz die Stahlkraft von früheren Zeiten hat und daran reicht. Was ist denn bei der alten Dame los? Wieso vermisst man da die großen Stars, schillernden Namen? Was, wo, oder vor allem, wie haben die italienischen Konkurrenten Juve abgehängt?
Ja, die italienischen Konkurrenten haben in den letzten Jahren Juve überholt, das muss man ganz klar so sagen, gerade die Clubs aus Mailand. Napoli lag ja auch mal eine Saison vorne, ist jetzt auch wieder ganz vorne mit dabei. Diese Hegemonie der Juve, der alten Dame, die ist nicht mehr gegeben in Italien. Haben auch in den letzten Jahren viele Trainerwechsel gehabt, da auch viele Entscheidungen treffen müssen. Jetzt mit Thiago Motta wieder einen neuen Trainer, einen richtig heißen Trainer eigentlich mehr auf einem Spielfeldrand, der auch für so eine Art modernen Fußball steht. Der, man könnte fast sogar sagen, sowas wie der Sebastian Hoeneß des italienischen Fußballs ist. Jetzt ist Thiago Motta aber noch nicht so allzu lange da bei Juventus und auch der Kader ist nicht 100% auf ihn zugeschnitten, würde ich sagen. Da sind viele Unwuchten drin, gerade im Mittelfeld, wo er ja eigentlich darauf setzt, dass man da viel durchspielt, viel flach kombiniert, viel flach hinten raus spielt. Da gibt es noch so manche Unwucht. Und dementsprechend ist das auch noch nicht hundertprozentig, glaube ich, der Fußball, den Thiago Motta sehen möchte. Also eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, könnte man sagen.
Auf dem Papier hat es zumindest bisher halbwegs funktioniert. Es ging noch kein Pflichtspiel verloren. Das sind natürlich eigentlich gute Voraussetzungen. Für die Stuttgarter ist das nicht ganz so. Die fremdeln noch etwas mit ihrem Start in der Champions League, hatten das schwierige Spiel gegen Real Madrid. Dann aber links auch nur ein 1:1 gegen Prag. Was ist das für dich für eine Mannschaft in der Champions League? Wie haben sie sich da bisher gezeigt?
Ich finde, sie haben sich bisher sehr, sehr stark verkauft in der Champions League. Jetzt nicht von den Ergebnissen her, aber von den Leistungen. Also das, was wir in der Bundesliga teilweise bemängeln, dass da ein bisschen die Spielfreude der vergangenen Saison fehlt, auch der Mut, den zeigen sie aber in der Champions League. Also sie haben sowohl gegen Real Madrid als auch gegen Prag sehr viel hinten rausgespielt, sehr viel Kombinationsfreude gezeigt, sehr viel Lust. Was ihr großes Problem war in all diesen Spielen, war die Chancenverwertung vorne und hinten die Fehleranfälligkeit. Also die waren wirklich in den beiden Strafräumen waren sie jeweils nicht gut und haben dann ihre Chancen nicht genutzt. Und gegen Prag war dann eben auch nach dem Ausgleich so ein bisschen die Nervosität da. Also ist auch noch ein Faktor gewesen in dem Spiel, das sicherlich dazu geführt hat, dass sie da nicht hundertprozentig die Leistung abrufen konnten, die sie normalerweise abrufen können. Aber eigentlich hätten sie auch beide Spiele gewinnen können mit der Anzahl der Chancen, die sie hatten.
Es ist auf jeden Fall nicht so, dass Stuttgart von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel stürmt mit einer ganz großen Selbstsicherheit, auch mit neuen Personal. Du hast ein paar Schlüsselspieler, die dir weggefallen sind, dafür jetzt andere, die dann in diese Rolle wachsen. War das auch so zu erwarten, dass es noch etwas stottern könnte zum Saisonstart, gerade auch mit dem anstrengenden Spielen bisher?
Ja, also einerseits hast du viele Spieler verloren, die auch viel Qualität mitgebracht haben. Du hast Guirassy vorne verloren, der die Bälle hält. Du hast hinten einen Ito verloren, einen Antorn, also deine gesamte Abwehrzentrale auch musst du umbauen. Dass da noch so in den beiden Strafräumen sich noch was finden muss, ist dann fast logisch. Und das Zweite ist, dass sie natürlich jetzt eine Doppelbelastung haben, die viele dieser Spieler noch nicht kennen, die auch der Trainer noch nicht kennt, wo du dann eben keine Zeit hast, Inhalte zu trainieren, sondern wirklich nur Regeneration machen kannst unter der Woche. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Faktor, weil auch diese Rotation noch nicht so funktioniert. Ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, gegen Juventus, da stand schon mit die beste Startelf vorne drin, also was sie da gebracht haben. Aber da waren dann auch wieder nur in Anführungszeichen zwei Neuzugänge drin mit Chabot und Demirovic und die auch beide wieder an den Enden des Feldes. Gerade im Mittelfeld ist das sehr viel auch noch, die Spieler kennen sich, sehr viel kann man abrufen von der vergangenen Saison. Das ist dann vielleicht in der Bundesliga, wo du dann nochmal zwei, drei Spieler mehr rotieren musst, nicht ganz so der Fall, wie das jetzt in der Champions League der Fall war.
Aber lass uns gerade nochmal die beiden ins Visier nehmen. Chabot, vielleicht der 1:1-Ersatz für Anton, der einen sehr guten Job macht bisher, vor allem tolle Zweikampfwerte liefert. Und Demirovic, der nochmal ein anderes Element in die Offensive mit reinbringt. Und das hat man auch gesehen, ein sehr gutes Zusammenspiel mit Underfat, aber vielleicht nicht dieser klassische Ableger, wie Guirassy war.
Genau, also Demirovic vorne ist nicht der klassische Ableger. Du kannst also nicht mehr auf Verdacht den Ball irgendwie in die Spitze spielen und dann hoffen, dass du da einen steilen Klatsch aufziehen kannst, weil Guirassy den Ball ja sowieso hält. Du musst mehr gucken, dass du in die Zehnerräume kommst und von da ans Tempo reinkommst, was potenziell etwas schwieriger zu spielen ist, weil du diese Pässe als Abwehrspieler besser timen musst. Und dazu kommt, dass die Abwehrspieler aktuell eben nicht diese Qualität mitbringen wie vergangene Saison. Ein Antoine hat eine herausragende Spieleröffnung, ein Ito genauso. Chabot ist eher, wie hast du es ja gerade schon gesagt, im Bereich der Zweikämpfe ein richtig, richtig starker Spieler auf internationalem Niveau. Aber von der Spieleröffnung her schaffen sie es nicht ganz, das Niveau der vergangenen Saison zu erreichen bisher. Wobei wir jetzt ja noch nicht so auf das Spiel gegen Juventus eingegangen sind, da haben sie es dann eben wieder zeigen können.
Es ist trotzdem auch nur Eingespieltheit, die das Team von Hoeneß ja dann mitbringt. Und es ist vor allem gegen Juve eine vom Start weg dominante Leistung. Was war da der Plan? Was waren die Vorgaben von Sebastian Hoeneß, dass du zu diesen erstklassigen Chancen kommst?
Stuttgart hat das Spiel sehr, sehr aggressiv begonnen. Also sie haben da gar nicht versucht, irgendwie zu sagen, wir sind der Außenseiter, wir gehen auf eine etwas defensivere Einstellung. Sie haben Mann gegen Mann gepresst, sodass diese Positionswechsel, die Juventus ja auch versucht, gar nicht zum Tragen gekommen sind. Die Spieler sind nie freigekommen. Juventus ist dann sehr, sehr schnell ins Bolzen gekommen. Sehr, sehr schnell haben sie die Bälle verloren. Und Stuttgart hat auch offensiv sehr viel flach gespielt, sehr viel geguckt, dass sie die Räume finden, gerade in den Halbräumen, wo Juventus nicht gut gestaffelt stand mit ihrer Formation. Das haben sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut hinbekommen, hatten auch 60% Ballbesitz und ein deutliches Chancenplus.
Mir hat Angelo Stiller sehr gut gefallen. Der hat sich, glaube ich, in der letzten Nationalmannschaftspause ein bisschen was von Joshua Kimmich abgeschaut, was so diese Bälle aus dem Halbraum betrifft, diese Chips. Ist das nochmal mehr Element in die Saison bei Stuttgart?
Ja, also auf jeden Fall. Also sie versuchen jetzt mehr direkt das Tempo zu nutzen. Nicht nur einen Demirovic, auch einen Leveling ist, glaube ich, deswegen aktuell so stark vorführig, weil dessen Läufe hinter die Kette einfach wichtig sind und du dann halt auf der halbrechten Seite so ein bisschen mehr Kreativität hast. Auf rechts stürmt dann Wagnermann nach vorne, auf links einen Leveling. Demirovic ist immer so halb in den Halbräumen unterwegs und diese Bälle kannst du jetzt besser spielen, als du es in der vergangenen Saison spielen konntest. Sind schwerer zu spielen, aber wenn natürlich ein Gegner wie Juve da mitspielt, mit der Abwehrkette dann nicht hundertprozentig genau agiert, das ist ja auch so ein Faktor, den ich bei Juve bemängel. Die sind eigentlich für mich immer so das Team der Innenverteidiger gewesen und aktuell ist in der Innenverteidigung eben kein Spieler von internationalem Niveau dabei. Dann kann es schon mal passieren, dass du eine Viererkette mit so relativ simplen Bällen, aber auch sehr gut getimten Bällen dann von Stiller hinter die Abwehr komplett knacken kannst.
Es geht zwar noch torlos in die Pause, aber danach drückt der VfB einfach weiter. Die vermeintliche Führung von Dennis Undav wird noch zurückgenommen. Wissen wir jetzt nicht ganz, ob das so sein musste. Am Ende wurde das zum Glück nicht relevant. Juve sammelt, wo wir gerade schon dabei waren, über das ganze Spiel gerade mal Viertel X-Score, 0,25. Ist das auch ein Armutszeugnis für die Offensive gewesen oder vor allem eben der defensiven, ja, der Verdienst der Abwehr der Gäste?
Ja, es ist schon ein Armutszeugnis ein Stück weit für Juve gewesen. Sie haben natürlich massive Probleme mit dem Mann-gegen-Mann-Pressing gehabt in der zweiten Halbzeit, als Stuttgart dann sich in der Fünferkette etwas weiter zurückziehen musste, auch kraftbedingt. Fände ich schon, dass sie dann hinten zumindest gut rausgekommen sind. Aber du merkst halt, dass die Ideen von Motta noch nicht angekommen sind. Also bei seinen vergangenen Trainerstationen, da hast du immer diese Läufe der Innenverteidiger gehabt nach vorne. Da hast du immer die Positionswechsel im Mittelfeld gehabt. Das sehen wir jetzt fast gar nicht bisher. Und auch die Umstellung auf Dreierkette, die dann Juventus irgendwann gemacht hat, die hat dann zwar zu ein bisschen mehr Ballbesitz geführt, sie hat dann in der zweiten Halbzeit 60% Ballbesitz, aber diesen Ballbesitz konnten sie selten da vorne hin ausspielen, auch weil vorne so ein Outlet gefehlt hat, um die Bälle dann festzumachen. Also da war noch viel Stückwert bei Juventus. Es war nicht nur so, dass Stuttgart einen sehr tollen Nachmittag und tollen Abend erwischt hat, sondern dass Juventus eben auch nicht die Mannschaft ist, die sie vielleicht vor ein paar Jahren noch war.
Zumindest die Schlussphase wird dann nochmal hochbrisant, weil Stuttgart erst einen Elfer bekommt, dann allerdings auch vergibt. Daran müssen sie übrigens echt arbeiten. Also jetzt mit Bundesliga Champions League Pokal war da nur einer aus vier drin bisher. Es gibt noch nicht diesen einen Elfmeterschützen. Zum Glück belohnen sie sich dann am Ende aber noch. Joker El Bilal Touré setzt sich durch. Auch das dann vielleicht am Ende ein Tor des Willens, aber weil es einfach fallen musste, irgendwie dann mal.
Ja, also es wäre komplett bitter gewesen, wenn Stuttgart hier nicht mit einem Sieg nach Hause reist, weil sie halt von den 90 Minuten waren sie 70 besser. Es gab nur so 20 Minuten für die nach der Pause, wo Juve dann den Ton angegeben hat. Aber ansonsten war Stuttgart spielerisch besser. Sie haben besser es geschafft, hinter die Abwehr zu gelangen. Sie haben es besser geschafft, ins Pressing zu gelangen. Und dass sie dann am Ende den Siegtreffer noch machen, das war sowas von haushoch verdient, auch mit dem Elfmeter und so weiter und so fort. Es wäre sehr, sehr bitter gewesen, wenn sie da schon wieder ohne Sieg in der Champions League rausgekommen wären.
Der erste Sieg seit 2009 in diesem Wettbewerb, können wir sagen, vielleicht kurz abhaken, war das der beste Stuttgarter Auftritt in die Saison oder vielleicht auch das BVB-Spiel, was da nochmal drüber stand?
Ja, Stuttgart ist so ein bisschen wankelmütig. Du hast ja gerade schon gesagt, sie haben halt nämlich schon einige Auftritte, die waren unterirdisch und sie hatten schon einige Auftritte, die waren sehr, sehr gut. Also sie haben Spiele gehabt, wie zum Beispiel gegen Freiburg, auch gegen Bayern, wo sie eigentlich komplett unterlegen waren, wo ihr Ballbesitzspiel ins Nichts gelaufen ist. Und sie haben jetzt aber Spiele gehabt wie gegen Juventus. Ich würde auch das Spiel gegen Dortmund reinnehmen. Und auch das gegen Real. Auch gegen Real waren sie super, super gut im Spiel drin. Haben sie auch super viele Chancen vergeben. Also da ist eine Mannschaft, die noch nicht die Konstanz gefunden hat.
Was geht da jetzt vielleicht noch in den nächsten Spielen mit 4 Punkten im Rücken? Da kommen jetzt unter anderem Atalanta, Roter Stern, Belgrad, Young Boys Bern. Am Ende vielleicht nochmal mit PSG ein richtig knackiger Gegner. Aber da ist schon was drin, oder?
Auf dem Papier auf jeden Fall, ja. Wenn wir die Simulation angucken von der Champions-League-Gruppenphase, dann ist eigentlich so, mit 8 Punkten bist du schon so gut wie sicher durch. Und wenn du 9 Punkte hast, dann solltest du auf jeden Fall einen Platz unter den ersten 24 schaffen. Und wenn du dir das Programm dann anguckst, diese 5 Spiele, die sie noch haben, ist durchaus so, dass sie da eben noch ihre 4, 5 Punkte holen können, die sie da holen müssen. Andererseits muss man auch sagen, Stuttgart hatte diese Saison auch es sich nicht mal leicht getan, wenn der Gegner dann eben aus einer kompakteren Defensive agiert hat, wenn der Gegner auch eine gewisse Körperlichkeit mitgebracht hat. Das haben die Bayern mitgebracht, das hat auch den Freiburg, auch in Mainz ein Stück weit mitgebracht. Da bin ich gespannt, wie sie sich dann anstellen in diesen Spielen, weil Juventus, muss man auch sagen, hat sehr körperlos agiert in diesem Spiel.
Schauen wir uns also mal an, wie weit das Märchen gehen kann. Wir fliegen von Turin nach Madrid zu den Königlichen, gegen die sich die deutschen Teams ja und vor allem bei denen sich die deutschen Teams enorm schwer tun. Hast du irgendeine Erklärung dafür, weshalb Real Madrid so ein richtiger Angstgegner für die Bundesligisten ist?
Naja, weil Real Madrid eins der besten Teams der Welt ist. Also
das Angstgegner ist, wahrscheinlich einfach für jeden, ja.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du da nachfragst, in Manchester zum Beispiel, Manchester City hat ja auch schon Spiele sehr bitter verloren gegen Real Madrid. Da kann, glaube ich, jede Mannschaft der Welt kann da so ein Lied von singen. Und das natürlich ein Real Madrid gegen ein VfB Stuttgart favorisiert ist, gegen ein Borussia Dortmund favorisiert ist. Ich glaube, das ist normal.
Ja. Sag uns mal, warum wir beim BVB schon wieder so diese kleine Zuschreibung Sorgenkind dranhängen müssen, weil bisher ist jetzt die Saison auch noch nicht komplett überzeugend.
Nee, also weil du natürlich, wenn du eine 2-0-Führung zur Halbzeit hast in Madrid, klar, ist das keine einfache Geschichte, weil wir auch um die Comeback-Qualitäten von Madrid wissen. Aber das ist, glaube ich, nicht nur, dass du die Führung dann mit 5-2 aus der Hand gibst, sondern wie du sie aus der Hand gibst, ist, glaube ich, dann das, was die Sorgen macht. Weil du wirklich in den ersten 60 Minuten ein gutes Spiel zeigst, auch zu Chancen kommst, auch mit einer gewissen Grundaggressivität reingehst, mit einem Tempo in die Konter gehst, damit diese neu zusammengewürfelte Viererkette von Madrid beschäftigt, wo sie ja gerade auf der Rechtsverteidigerposition sehr, sehr große Probleme haben, wo jetzt Vázquez spielen musste. wenn du dann das schaffst, eigentlich diesen Gegner so nach hinten zu drängen, dann ist es kaum erklärbar, warum sie in der letzten halben Stunde sich da 5 Gegentore einschenken lassen, auch auf eine Art und Weise, die du nicht als schön betrachten kannst.
Ja, wir müssen sagen, am Ende des ersten Durchgangs hat es zu Glück, die Tore sind gut rausgespielt, das hat offensiv gefallen, aber das ist doch eigentlich die beste Halbzeit, die du gegen Real Madrid haben kannst. Du gehst mit 2-0 in die Pause, alles funktioniert halbwegs, ein Mbappé, ein Vinicius, sie sind noch komplett kaltgestellt. Warum kommst du denn dann überhaupt erst ins Grübeln, wie du es jetzt anders machen musst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zur Erklärung nochmal, Dortmund hat dann in der ersten Halbzeit oder auch nach der Pause in dem klassischen 4-2-3-1 gespielt. Sie haben halt Sabitzer und Metscher schon eine sehr progressive, nach vorne denkende Doppel-6 aufgestellt, also gar nicht so aufs Ballsichern aus, sondern auf ein schnelles, temporeiches Umschaltspiel. Auch immer wieder über die Flügel Nadelstiche gesetzt, da durchaus mutig. Und dann kam halt so nach 60 Minuten von außen der Impuls, okay, wir müssen jetzt was umstellen, wir gehen jetzt auf eine kompaktere Variante, wir setzen jetzt auf eine Fünferkette, Waldemar Anton kam dann für Beino Gittens, womit dann auch so ein bisschen natürlich die Wucht im Konter weg war. Beino Gittens schon auf dem Feld der schnellste Spieler gewesen bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ist natürlich eine schwere Frage, weil im Nachhinein, klar, kannst du sagen, es ging halt schief und das ist Schuld von Nuri Sahin, dass er das halt so gemacht hat, dass er da diese Umstellung gemacht hat. Andererseits ist es natürlich auch schwierig dann, wenn du im Bernabeu spielst, wenn du merkst, der Druck der Gegner steigt, ob dass du dann nicht eben diese defensive Umstellung wagst, ist dann natürlich auch so ein bisschen Hindsight-Bias.
Auch natürlich vielleicht konditionelle Probleme hat man auch gesehen, also die konnten die Laufwege am Ende gar nicht mehr mitmachen. Wäre es also auch mit der ausgegangenen taktischen Ausrichtung schwierig geworden, das Ding am Ende zu ziehen, oder hat sich Dortmund damit einfach nochmal so viel schwerer gemacht? Und du merkst natürlich auch, wenn du was umstellst, ist ja auch die Sache, und das funktioniert so gar nicht, das macht ja was auch mit deinen Köpfen, dass du einfach diese Selbstsicherheit verlierst.
Ja, ich glaube, sie hätten es so oder so nicht gewonnen wahrscheinlich, weil man schon deutlich gemerkt hat, du hast es gerade gesagt, dass in der ersten Stunde viel, viel Laufarbeit verrichten mussten, dass auch Real Madrid einfach in der ersten Stunde nicht da war. Also dass die große Probleme hatten, das Spiel in den Griff zu bekommen und dann auch zum Ende hin immer besser ins Spiel fanden und zum Ende hin halt auch das Mittelfeld sehr viel mehr Präsenz gezeigt hat. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen feige gewesen, die Umstellung, um das jetzt mal so sehr populistisch zu formulieren, weil du natürlich dann dem Gegner den Raum gibst, den er braucht vielleicht auch, weil du ja vorher es geschafft hast, dass halt Modric kein Faktor war, dass sie halt überhaupt nicht durchs Mittelfeld gekommen sind, dass die Bälle gar nicht auf den Flügel rausgekommen sind. Und das willst du gegen Real Madrid eigentlich nicht, dass der Gegner sich dich zurechtlegen kann. Insofern würde ich da schon sagen, dass die Umstellung nicht unbedingt so hätte sein müssen.
Du wirst natürlich dann als BVB-Fan von Trainer Nuri Sahin nicht, dass er am Ende vom Mikro steht und sagt, hey, erste Halbzeit lief viel besser, als wir uns erwarten konnten. Zweiter Durchgang ging dann einfach nicht mehr. Du musst ja schon irgendwie erwarten, dass dann kommt, hier, vielleicht war der Wechsel nicht ganz richtig. Über diese taktische Veränderung, da müssen wir nachdenken, das darf uns nicht so passieren. Wie groß muss also auch die Verantwortung sein, die Sahin dann auf sich nimmt?
Ja, oder du hast auch einen Trainer, der dann am Ende komplett dahinter steht. Ich fand, er hat so ein bisschen sich rumgedruckst. Du kannst als Trainer auch sagen, nein, ich würde das wieder so machen, weil wir in der Situation waren, dass der Gegner gekommen ist, weil ich gemerkt habe, ich muss da irgendeinen Impuls setzen und der Impuls hat vielleicht nichts gebracht, aber ich bin mir sehr sicher, wir hätten auch mit einer anderen Variante dann nicht gegenhalten können. Aber das hat er ja auch nicht gemacht. Also ich fand schon, dass er sich da so ein bisschen rummanövriert hat und dann musst du halt als Trainer einfach entweder ganz genau sagen, es war meine Schuld oder ich würde es nochmal so machen, aber dieses Entweder-oder-Ding, es hilft, glaube ich, nichts. Und da hast du auch recht, da bist du dann als Fan dann auch, denkst du dir ja, warum hast du es dann so gemacht, wenn du nicht so richtig dahinter stehst?
Was fangen wir denn mit Dortmund an jetzt so die nächsten Wochen? Eigentlich hast du dir ja immer Selbstvertrauen geholt in der Champions League, das lief immer gut. Die Leistungen in der Bundesliga sind aber auch nicht unbedingt überzeugend, hast ein paar personelle Probleme. Also wie können die denn mal zu etwas Konstanz und auch einem ja wirklich immer funktionierenden Schlüssel finden?
Ja, ich denke, das Champions-League-Spiel musst du abhaken. So blöde es klingt, du hast bei Real Madrid zwar aus einem 0-2 einen 5-2 gemacht, aber es ist im Endeffekt nichts passiert. Du bist in der Tabelle immer noch sehr gut dabei. Du hast ja deine 6 Punkte da schon gesammelt. Das reicht jetzt auch fast schon, um da weiterzukommen. Du hast auch jetzt noch relativ einfache Spiele, die kommen in der Champions League mit Sturm Graz und Dynamo Zagreb. Das heißt, du kannst eigentlich schon in den nächsten 2 Spieltagen alles klar machen in dieser Champions League. Und dann musst du halt in der Bundesliga eine Konstanz reinbringen und auch mal eine Konstanz in deine Formation, eine Konstanz in deine Leistung. Und ich möchte da auch mal sehen, dass es ein konstantes System ist. Wo sie natürlich Sahin jetzt noch viel am Rumprobieren ist und es ist ja schon ein ganz großer Unterschied, ob du mit einer Doppel-6 Schaan groß spielst oder mit einer Doppel-6 Matcher Sabitzer. Das ist eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Art auch des Spielaufbaus. Und da müsstest du eigentlich jetzt mal so langsam aber sicher dich entscheiden, in welche Richtung du gehen möchtest, wie das Spiel genau aussehen soll und dann auch dementsprechend aufstellen und vielleicht auch mal ein paar Leute auf die Füße treten, die eben nicht die Leistung bringen, die du dir erhoffst.
Letztes Wort vielleicht zum BVB. Du hast ja trotzdem irgendwie die Punkte. Also in der Champions League stehen sie fast besser da als jedes andere deutsche Team. Du bist in der Bundesliga zumindest die letzten Spiele wieder mit den Ergebnissen besser aufgetreten. Aber warum wiegen denn diese Rückschläge? Warum wiegen die immer gefühlt mehr als bei den anderen Teams, als bei den anderen Vertretern, die das auch so für sich selbst aus dem Team heraus abschütteln können? Und du jetzt sagst, hey, eigentlich haben wir 6 Punkte in der Champions League, aber diese Niederlage, die wirft fast wieder alles durcheinander.
Es ist das Wie. Es ist das Wie, muss man ganz eindeutig sagen, weil du natürlich, wenn du dir anguckst, wie dann zum Beispiel die letzten beiden Treffer fallen gegen Real Madrid, wo dann gar keine Gegen mehr da ist, wo dann Can auch da den Ball am gegnerischen Strafraum vertändelt als Rechtsverteidiger, kann passieren, aber dann der Sprint nach hinten, den er setzt, der ist eben nicht mit dem letzten Willen, mit der letzten Konsequenz gemessen. Solche Kleinigkeiten hast du bei allen Spielen. Ich will jetzt gar nicht auf Emre Can rumhacken, aber es ist, glaube ich, das Wie, dass du aber das Gefühl hast, diese Mannschaft stemmt sich nicht dagegen. Diese Mannschaft ist nicht wie, ist nicht unglücklich, die verliert nicht unglücklich, wie zum Beispiel Stuttgart, wo wir das ja jetzt gerade hatten. Und da ist da, glaube ich, niemand sauer, wenn du gegen Real Madrid auf die Art verlierst. Dann denkst du dir, Mist, hättest du die Chancen gemacht. Aber das ist das Wie, glaube ich, dass man da bemängeln muss. Und das werden sie jetzt besser machen müssen. 2 Auswärtsspiele gegen Augsburg, Wolfsburg ist auch nicht das Einfachste für den BVB, aber da müssen sie jetzt punkten.
Wir gucken, wie sich die Schwarz-Gelben da mal zusammenraffen. Wir machen weiter mit dem Mittwoch und Bayer Leverkusen, einem Team, was man nicht vorwerfen kann, dass sie sich nicht vor allem zum Ende eines Spiels nicht in alles noch reinwerfen. Und gerade in der Champions League hat sich Bayer Leverkusen keine Blöße gegeben. Das war ein toller Auftritt gegen Feyenoord Rotterdam. Auch die 3 Punkte gegen Milan hat man dann mitgenommen. Ist ein Traumstart. Jetzt ging es nach Frankreich zu Stade Brest, die ebenfalls mit voller Ausbeute da an den dritten Spieltag ging. Für Leverkusen, welche Ausgangs- oder welche Voraussetzungen hast du da? Ist es dann vielleicht kein Spiel, was du unbedingt gewinnen musst in der Phase?
Nee, also das ist natürlich gut, wenn du mit 6 Punkten reinstartest und Brest ist jetzt auch nicht die schwerste Hürde, die du haben kannst. Da wäre es dann schon gut, wenn du mehr Punkte sammelst und du dann sagst, okay, wir fahren jetzt dahin, wir nehmen jetzt nochmal 3 Punkte mit. Andererseits hast du auch dir eine gute Lage erarbeitet, da hast du schon recht. Also es ist jetzt auch nach dem Spiel, wenn man auf die Tabelle guckt, kann man sagen, da ist nicht viel passiert. Leverkusen hat halt diesen Punkt geholt. Brest ist ja auch sehr gut in diese Champions-League-Saison reingestartet, überraschend gut in diese Champions-League-Saison reingestartet. Von daher ist das schon dann was Gutes wert. Aber gerade wenn man die erste Halbzeit betrachtet des Spiels jetzt, hätte Leverkusen da auch mehr mitnehmen können.
Kannst du vielleicht, auch wenn das jetzt natürlich nicht der Gegner ist, den wir wöchentlich in den Schlagzeilen haben, aber kurz anreißen, warum Brest oder solche Teams so knifflige Gegner sind und wie so der aktuelle französische Fußball aussieht? Weil neben PSG bekommt man ja von den französischen Teams recht wenig mit aktuell.
Da muss ich gestehen, da erwischte mich auf einem komplett falschen Fuß, weil ich jetzt nicht so der Riesenverfolger des französischen Fußballs bin, der natürlich in den vergangenen Jahren aber durch die Art, wie sie Jugendarbeit gemacht haben, viel an Körperlichkeit gewonnen hat. Sie haben in der Jugendausbildung sehr viel auf eben diese physischen Merkmale, Körperlichkeit, Geschwindigkeit. Das sieht man ja auch, wenn man guckt, wie viele Spieler aus Frankreich nach Deutschland wechseln zum Beispiel, was die für Attribute mitbringen. Und die sind den deutschen Spielern dann körperlich häufig voraus. Und das siehst du auch in dieser Liga, dass du da sehr viele Spieler hast, die eben diese Faktoren mitbringen. Aber vielmehr muss ich gestehen, Brest ist jetzt eine Mannschaft, die ich nicht so scharf verfolgt habe, abseits des Spiels gegen Leverkusen. Da kann ich jetzt nicht mit großer Expertise glänzen. Das tut mir leid.
Ja, zumindest einfach ein Spiel, wo beide Mannschaften dann mit viel Physis und Tempo aufeinanderprallen. Das bringt dann oftmals auch ein bisschen Spektakel mit sich. Das war jetzt im Durchgang 1 noch nicht unbedingt der Fall. Florian Wirtz ist es dann, der das 1:0 markiert, fangen sich dann aber noch vor der Pause den Ausgleich. Trotzdem Florian Wirtz als einer von 3 Spielern überhaupt nur, die im Vergleich zum Wochenende in der Startelf geblieben sind, schon natürlich weiter immer noch der Anker und dieses Gehirn, diese Schaltzentrale und der gestern, glaube ich, einen sehr guten Abend erwischt hat.
Ja, das hast du auch am Wochenende gesehen, als er gefehlt hat, dass da eben vorne ein Spieler fehlt für die kreativen Momente, der im letzten Drittel auch nochmal aus einer relativ undynamischen Situation jederzeit Dynamik kreieren kann. War jetzt auch bei diesem Tor wieder so, wo der zweite Ball war und dann geht er sofort aber wieder in den freien Raum, sucht sofort den Abschluss. kreiert dann eine Dynamik. Ich glaube, das ist nochmal das Entscheidende, der entscheidende Faktor für das Leverkusener Spiel, um eben nicht nur von dem Tempo der schnellen Spieler abhängig zu sein. Ich fand, sie haben jetzt ein gutes Spiel gemacht gegen Brest in der ersten Halbzeit, waren da auch sehr dominant, viel Ballbesitz, haben dann auch trotzdem die Lücken gefunden. Ich fand so, dieser Ausgleichstreffer war so ein bisschen ein Gamechanger, weil danach ist dann halt Brest besser ins Spiel gefunden, hat dann in der zweiten Halbzeit auch das Tempo auf den Rasen bekommen. Da hat dann auch so eine Umstellung auf Fünferkette bei Leverkusen nicht so viel gebracht, um wieder die Dominanz reinzubekommen.
In der Champions League hat es eigentlich noch ganz gut geklappt mit den weißen Westen. Jetzt wieder nicht zu null. Die Defensive ist schon noch die Problemstelle bei Leverkusen diese Saison, oder?
Das ist ja auf jeden Fall, würde ich jetzt bei diesem Spiel natürlich nicht ganz so sagen, weil der Gegentreffer mit so einem Volley aus, was waren es, 20 Metern, das ist natürlich was, wo du dann den Verteidiger nicht die Riesenschuld in die Schuhe schieben kannst. Aber ja, diese Konzentration in der Abwehrkette, die fehlt mir halt. Es ist ja nicht mal so ein taktisches Defizit, dass du sagen kannst, okay, im Pressing vorne ist es nicht mehr so sauber, sondern sie haben wirklich hinten immer so diese Böcke drin und diese Stellungsfehler auch drin. Das ist nicht top. Jetzt gegen Brest war es auch so, dass sie das Tempo nicht gehen konnten über 90 Minuten. Da hast du in der zweiten Halbzeit einen merklichen Abfall in der Intensität gesehen. Und du merkst auch schon, dass da viele Spieler extrem viele Minuten in den letzten eineinhalb Jahren in den Füßen haben. Dementsprechend war es dann auch so, dass sie das Ergebnis dann am Ende eher reingeschleppt haben und dann nicht mehr groß hochschrauben konnten.
Also ist man als Alonso und Leverkusen dann am Ende happy mit dem einen Punkt, hast ein paar Pausen gewähren können für die Spieler. Also erstmal alles okay in der Phase?
Es gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. Es gibt Schlimmeres als so ein 1-1. Ist aber natürlich jetzt nichts, wo du auch die Stimmung mit hochziehen kannst, nachdem die Leistung eben zuletzt nicht ganz auf dem allerhöchsten Niveau der vergangenen Saison waren. Aber ich glaube, damit haben sich auch schon manche eine angefreundet, dass halt eben diese Wahnsinns-Double-Saison letztes Jahr nicht 1-1 reproduzierbar ist.
Bei den nächsten fünf bzw. letzten fünf Gegnern in der Gruppenphase warten aber unter anderem Liverpool, Inter Mailand und Atletico Madrid. Das sind natürlich dann nochmal ganz andere Aufgaben. Drückt die bisherige Ausbeute bei dem Programm vielleicht etwas, bei dem Restprogramm? Und ja, wie viele Punkte meinst du denn, kann Leverkusen da aus den verbleibenden fünf Spielen mitnehmen?
Ja, sie haben halt noch relativ einfache Heimspiele gegen Salzburg und Sparta Prag. Ja. Dementsprechend glaube ich schon, dass sie noch die Punkte sammeln werden.
Wir rasen jetzt im Champions League D-Zug gleich mal weiter nach Leipzig. Da waren die RB gefordert gegen den FC Liverpool. Für RB läuft das ja in der Liga vom Defensiv blendend. Doch in der Königsklasse bekam die Elf von Marc Rose vielleicht nicht unbedingt die Grenzen aufgezeigt, aber man konnte sich für die guten Ansätze bisher eben auch nicht belohnen. Wo kannst du dir so ein bisschen die Diskrepanz erklären? Vielleicht in der Liga auch noch nicht das ganz große Programm?
Ja, ich glaube, das ist das Programm, wo man das auch ganz klar mit erklären kann. In der Liga hatten sie mit Leverkusen einen großen Gegner, den sie auch dann besiegt haben mit 3-2, aber ansonsten eher Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die sie bespielt haben. Und in der Champions League hatten sie wirklich das allerschwerste Programm, was man sich vorstellen kann, auswärts bei Atletico Madrid, dann zu Hause gegen Juve und jetzt nochmal gegen Liverpool. Das sind schon drei große Gegner, auch wenn natürlich Juventus so ein bisschen an Glanz verloren hat, aber gerade auswärts Atletico und zu Hause gegen Liverpool. Da ist es jetzt nicht so riesig überraschend, dass sie da mit 0 Punkten nach 3 Spielen dastehen und vor allen Dingen haben sie sich in den Spielen auch nicht komplett schlecht verkauft, das muss man ihnen auch zugestehen.
Bei Leipzig fehlen dann gestern auch noch ein paar Leistungsträger. Auf der anderen Seite die Reds. Das kann man sich in diesem Jahr wieder richtig gut anschauen. Oder was meinst du, was hast du bisher von Liverpool jetzt unter Arne Slot mitbekommen?
Ja, Arne Slot hat sich da relativ schnell eingefunden, habe ich das Gefühl, in Liverpool. Da ist so relativ wenig Anlaufschwierigkeiten. Sie sind im Ballbesitz, finde ich, nochmal ein bisschen besser geworden, was ihre Positionsspiel angeht, was ihre Abstände angeht, was auch die Läufe der Achter angeht nach vorne, solche Kleinigkeiten. Sie haben aber trotzdem noch ihre unfassbare Wucht, die sie einmal gekennzeichnet hat. Also sie können immer noch aus einem sehr ruhigen Spiel dann mit einem Pass oder mit einem Dribbling von den Außen das Tempo sofort verschärfen, sind also da in allen Facetten gut. Im Pressing ein bisschen mannorientierter, als man das von Klopp kennt, der natürlich der große Mann des raumorientierten Pressings ist. Aber grundsätzlich finde ich, dass sie an den richtigen Stellen so weiterentwickelt haben, aber trotzdem nicht ihre Intensität verloren haben.
Ja, und sie sind vor allem sehr effektiv geworden und zielstrebig. Das zeigt sich dann auch im Spiel gegen Leipzig gleich. Sie erarbeiten sich solche Stressmomente und beschäftigen dann die Leipziger Abwehr, gehen dann mit der ersten Chance, die sie eigentlich haben, in Führung. Danach gibt es noch ein paar weitere Gelegenheiten. Und ja, eigentlich noch gut bedient geht Leipzig mit 0-1 in die Pause. Ist es dann schon so ein Spiel mit zweieinhalb, sage ich mal, Rückständen in der Champions League, die du bisher verkraften musstest, wo du dann als Leipzig auch sagst, wir müssen jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr riskieren, auch wenn es Liverpool ist? Oder ist dieses Format in der Champions League doch schon so, dass du sagen kannst, okay, erstmal hier irgendwie glimpflich rauskommen?
Ja, ich glaube eher, das Format hilft dir dabei, Dinge zu riskieren. Ich glaube, da werden wir gleich noch bei
Okay.
Bayern gegen Barca viel drüber reden, weil du natürlich auch dir das erlauben kannst, weil eine Niederlage nicht so schlimm ist. Und sie haben in der zweiten Halbzeit auch mehr riskiert, muss man sagen. Aber sie haben ja grundsätzlich sehr lange in ihrem 4-2-2-2 verharrt und haben dann sehr lange versucht, damit eben Liverpool irgendwie die Räume aufzuzeigen. Aber Liverpool hat es dann sehr clever gemacht. Ist natürlich auch schwierig für einen Leipzig dann, muss man ganz ehrlich sagen, gegen eine Mannschaft, die halt so gut auch am Ball ist und so gut auch am Ball bleibt wie Liverpool, dann da Pressing-Ballgewinne zu erzielen. Gerade weil ich finde, Pressing-Ballgewinne gar nicht mehr die größte Stärke von RB sind. Ich finde eher, dass sie mit ihrer raumorientierten Defensive mittlerweile sehr gut schaffen, eben die Räume zum Tor zuzumachen. Das zeigt ja auch, wie wenig einfach sie Gegentore kassieren momentan.
Trotzdem kommt von den Gastgebern in den zweiten 45 Minuten etwas mehr. Und dann ist es mal Benjamin Šeško, der eine riesige Chance auslässt. Und über den müssen wir noch kurz sprechen. Das ist ein Stürmer, der in der Rückrunde quasi alles auseinandergeschossen hat, vor allem zum Ende. Aktuell lässt er aber solche Dinger liegen, vor allem im Spiel gegen Mainz, wo ich würde uns auch attestieren, zumindest irgendwie ein bisschen rübergeschoben kriegen wir den schon noch. Was ist mit dem gerade los? Nagt das auch an so einem Stürmer, wenn du mal solche Dinger liegen lässt?
Ja, ich glaube schon, dass das eine Geschichte ist, die sehr stark im Kopf angelegt ist. Man muss sagen, Šeško ist ja noch nie ein Stürmer gewesen, der eine hundertprozentig saubere Torchancenverwertung hat, sondern ist immer ein Spieler gewesen, der viele Torchancen gebraucht hat, der deswegen, hat man immer gesagt, wenn er das noch in sein Spiel reinbekommt, dann ist er wirklich ja Top-Klasse-Stürmer, aber er hat es noch nicht reinbekommen. Und momentan ist, glaube ich, wirklich so eine Phase, wo du merkst, dass da der Kopf arbeitet bei ihm, dass er da eben diesen Befreiungsschlag in Form von Toren haben möchte, aber er ihn nicht so richtig bekommt. Und das ist, glaube ich, das große Problem, womit auch Leipzig zu kämpfen hat, weil er hatte jetzt ja auch Chancen, wobei ich fand, Liverpool hatte noch mehr Chancen und Gulaschi war der Mann des Man of the Match, wenn man so möchte. Aber sie hatten ihre Chancen und haben es dann eben nicht gemacht.
Ja, auch Openda's vermeintlicher Ausgleich zählt dann nicht. Das ist also die nächste knappe Niederlage für die Roten Bullen. Ist da jetzt trotzdem noch was aufzuholen, wenn wir uns die Gegner anschauen mit Celtic Glasgow, Inter Mailand, Aston Villa, Lissabon und Graz dann zum Ende hin? Ist schon noch was drin.
Ja, ist natürlich eine blöde Situation, dass du die schweren Gegner alle zuerst spielst und dann in der Lage bist, wo du eben performen musst und wo du eben dann die Punkte holen musst, weil sie jetzt natürlich wissen, Celtic auswärts, kein leichtes Spiel, aber es ist ein Must-Win eigentlich für Leipzig, wenn sie noch irgendwie ein Szenario haben wollen, wo sie eben ihre 8, 9 Punkte bekommen. Da hast du natürlich jetzt einen anderen Druck als einen Leverkusen zum Beispiel, die wissen, wir haben schon 7 Punkte und wir ja, gehen da lockerer rein und eher der Gegner muss was machen. Dementsprechend ist das kein leichtes Szenario für Leipzig, die sich ja auch spielerisch immer so ein bisschen schwer tun, wenn der Gegner kompakt steht. Aber da muss man auch ganz klar sagen, auch auswärts Celtic, zu Hause Sporting, auswärts Graz, das sind eigentlich 9 Punkte, die du holen musst und dann bist du weiter, theoretisch.
Ein absolutes Highlight haben wir noch im Gepäck, nämlich den FC Barcelona gegen den FC Bayern München. Ein Spiel, was, glaube ich, auch vorher schon viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein junges Barca-Team jetzt unter Hansi Flick, das eigentlich das Schreckgespenst aus München empfängt, weil die Bayern gegen die Katalanen ja schon einige sehr auch imposante Siege erlebt haben. Was waren so deine Gedanken vor diesem Duell? Jetzt Barca vor allem auch in neuer Stärke.
Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Beide Mannschaften sind nämlich offensiv denkende Mannschaften. Also beide Trainer priorisieren ganz klar die Frage, wie wollen wir hier Tore schießen? Beide Trainer wollen ein hohes Pressing. Sie wollen den Ball schnell zurückgewinnen. Sie wollen auch das Spiel diktieren dem Gegner. Und das sind eigentlich immer die schönsten Spiele, wenn wirklich beide Mannschaften mitspielen wollen. Und wenn beide Mannschaften auch gewisse Schwächen noch in der Defensive haben. Schwächen, die in der jeweiligen Liga nicht so deutlich zutage treten, weil sie da hoffentlich die besseren Teams sind, auch viel Ballbesitz haben, gar nicht so viel gegnerischen Ballbesitz verteidigen müssen. Aber jetzt hatten sie mal einen Gegner, wo sie wussten, okay, der Gegner wird auch Ballbesitz mitbringen, auch Ballbesitz haben und den müssen wir verteidigen. Da hat man gesehen, bei beiden gibt es noch durchaus Schwächen, aber gibt es auch sehr viele offensive Glanzlichter.
Bei seinen letzten Teams fremdelte Hansi Flick ja ein bisschen. Ist Barcelona und vielleicht auch La Liga jetzt so irgendwie ein Rhythmus, dem ihm deutlich besser liegt, ein Kader, mit dem er genau seine Konzepte umsetzen kann?
Es ist ja was anderes, wenn du Nationaltrainer bist oder wenn du Clubtrainer bist, muss man ganz klar so sagen. Als Nationaltrainer hast du weniger Zeit. Und man muss auch sagen, nach dem Debakel in Katar, was ja, wenn man das im Nachhinein betrachtet, sehr, sehr knapp war. Also Deutschland war ja da eine Mannschaft mit vielen Chancen, die sie halt einfach nicht gemacht hat. Nach dem Debakel war er als Nationaltrainer auch so angezählt und dann spätestens durch die Doku auch so in der Kritik, dass dann eben überhaupt nicht mehr Durchsetzungsfähigkeit mitbringen konnte. Und das ist in Barcelona ganz anders, weil die Spieler natürlich auch jetzt alle, nicht alle die Doku da geguckt haben und nicht alle jetzt an die Zeit bei Deutschland denken, sondern weil die alle wissen, hier ist ein Triple-Trainer zu uns gekommen, der uns damals auch diese ganz, ganz empfindliche 8-2-Niederlage beigefügt hat. Weil er hat ein ganz anderes Standing, glaube ich, bei der Mannschaft. Und er hat eine Mannschaft übernommen, die auch zu seiner Spielidee passt. Also die jung ist, die schnell ist, die auch gewisserweise willig ist, im Pressing Risiken einzugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und mit dieser Mannschaft kann er sehr viel besser, glaube ich, seine Idee auch für das Fußballs umsetzen, wie er das auch schon bei Bayern umgesetzt hat.
Müssen wir vielleicht noch kurz drüber reden, ohne da jetzt immer nahe treten zu wollen. Aber bei der Startaufstellung von Barca hat man natürlich schon einige Namen. Da muss man erstmal genauer nachschauen oder in eine Suchmaschine reinschmeißen. Wie bekommt denn Barca diese so talentierten, aber eben noch ganz unerfahrenen jungen Spieler so gut integriert, dass du eigentlich kaum einen Leistungsabfall merkst dann zu anderen Leistungsträgern?
Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass sie es einfach müssen. Also die vergangenen Jahre waren ja immer durch Transferembargos quasi geprägt. Also die Spieler, die sie verpflichten wollten, nicht verpflichten konnten, weil ihre Gehaltsliste zu lang ist, weil sie erstmal Spieler von der Gehaltsliste runterbekommen mussten. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder, dass du halt als Trainer dann auch Spielern eine Chance geben musst, weil du einfach keine Alternativen hast. Und sie haben aber jetzt mal wieder eine sehr, sehr talentierte Generation, die aus La Masia rauskommt. Das muss man auch dazu sagen. Also das sind alles Spieler, die unfassbar eine Spielintelligenz mit einem unfassbaren Tempo vermischen. Also es ist nicht mal dieses klassische Xavi Iniesta, sondern das sind alles sehr, sehr schnelle Spieler, die entweder wie Pedri sehr, sehr schnell denken oder auch wie ein Yamal, wie ein Koundé, wie ein Valdé sehr, sehr schnell sind. Also die halt wirklich dem Gegner auch davon sprinten könnten. Und dementsprechend ist das eine Mannschaft, die das alte Barca vereint mit so einem neuen Tempo. Und das ist natürlich genau das, was Flick haben möchte.
Zumindest nicht ganz so durchrasen, wie durch die Gegner, die Barca-Spieler das tun. Krass, der FC Bayern durch sein bisheriges Programm. In der Liga läuft es überwiegend gut. Okay, gab es mal zwei Unentschieden. In der Champions League jetzt zuletzt die ärgerliche Niederlage gegen Aston Villa. Wie aus der Reihe war das Spiel gegen die Engländer denn?
Ja, Aston Villa ist natürlich auch eine Mannschaft, die unter Emery sehr, sehr gut verteidigen kann und die natürlich, Emery ist, glaube ich, so ein Trainer, der es wie kein Zweiter versteht, eine sehr, sehr kompakte Defensive mit guten Kontern dann aufs Feld zu bekommen. Und auch da hatten aber die Bayern eigentlich genug Möglichkeiten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Also schon eine ärgerliche Geschichte. Aber wenn man jetzt auf die Champions-League-Tabelle guckt, da sind zwei Teams mit 9 Punkten, Liverpool und Aston Villa. Das ist ja dann auch kein Zufall mehr, dass Aston Villa eben eines dieser beiden Teams ist, gerade weil sie jetzt auch Bologna und Bayern gespielt haben, also nicht die leichtesten Gegner hatten. Und dementsprechend würde ich jetzt da sagen, noch nicht viel los gewesen vor dem Spiel, aber es war schon so ein leichter Druck auf dem Kessel bei Bayern, da jetzt in Barcelona ein bisschen was zumindest zu zeigen, weil es geht ja nicht nur darum, unter die ersten 24 zu kommen, sondern eine Mannschaft wie Bayern hat sicherlich auch den Anspruch, unter die ersten 8 zu kommen, um dann eben ein Freilos zu haben in der kommenden Runde.
Es geht dann aber gar nicht gut los, weil die Defensive ganz schlecht abgestimmt ist. Lewandowski leitet toll weiter auf Rafinha. Kann man sich das erklären mit, die waren noch nicht ganz auf dem Platz oder hat da Barca einfach die Bayern-Defensive schon sofort geknackt, wie sie wollten?
Ich glaube, da hat man schon in der ersten Minute genau gesehen, was ist eigentlich Barcas Spielidee, wie wollen sie hier zu Toren kommen. Und zwar Mittelfeld schnell überbrücken mit vertikalen Pässen auf den Stürmer. Lewandowski lässt sich teilweise sehr weit fallen, guckt, dass er dann immer den Innenverteidiger mit sich zieht und dann starten sofort andere Spieler in den Raum im Zentrum und gucken halt, dass sie dann in wellenförmige Art einlaufen, also hintereinander einlaufen, nicht gleichzeitig einlaufen, sondern erster Spieler läuft ein, zieht die Gegner auf sich, zweiter Spieler geht in den freien Raum rein. Und diese Idee, wie man die gegnerischen Mannorientierungen manipulieren möchte, Bayern spielt ja sehr stark Mann gegen Mann. Das hast du von der ersten Minute an gesehen bei Barca und das haben sie dann auch durchgezogen. Und das ist dann eben in der ersten Minute schon durchgegangen. Aber ich würde das jetzt nicht auf Bayern ist müde oder Bayern ist noch nicht im Spiel beschränken, sondern genau auf das ist eine Schwachstelle des Bayern-Spiels. Das hat Barca sich zurechtgelegt und das haben sie in der ersten Minute gleich ausgenutzt.
Umgedrehte Stärke, die es im Münchner Spiel gibt, ist ja, dass du nach Rückständen, nach gefangenen Toren, dich eigentlich nicht groß geschockt zeigst. Das war auch gestern der Fall, weil sie kommen dann eigentlich in die beste Phase des Spiels oder die einzige, wo sie wirklich eben das Spiel an sich reißen können. Erst Harry Kane glücklos, weil er noch im Abseits steht, dann aber ins Glück. Ist allerdings auch so, dass Barca die Münchner schon immer wieder einlädt, oder? Es ist ja teilweise vogelwild da hinten.
Ja, ich würde nicht sagen vogelwild, es ist halt natürlich eine ganz bestimmte Philosophie, die vorgibt, dass diese Viererkette hinten bis zur Mittellinie aufzurücken hat, egal was passiert, dass sie sich nicht fallen lassen soll, dass eben der Raum sehr, sehr kompakt gemacht werden soll. Ist aber eine sehr riskante Strategie gegen einen Gegner, der gut mit dem Ball umzugehen weiß. Weil du natürlich, wenn der Gegner, wenn du die Abwehrkette geht weiter vorne, du kriegst vorne keinen Druck drauf, dann kann der Gegner den langen Ball vorbereiten und kann ihn sehr druckfrei spielen. Und gerade wenn du auch diese Viererkette hinten so raumorientiert spielen lässt, dann kann natürlich der Gegner, wenn er vorher hinten keinen Druck hat, diese Verlagerung auf die andere Seite, die dann völlig frei ist in dieser raumorientierten Defensive, kann er sehr leicht spielen und dann auch sehr leicht Tempo aufnehmen. Und das hat der Bayern immer und immer wieder gemacht. Immer und immer wieder geguckt, dass sie den Druck entgehen und dann die lange Verlagerung diagonal auf den anderen Flügel raus. Und damit haben sie immer wieder es geschafft, Barca komplett auszuhebeln mit einem einzigen Pass.
Hattest du in der Phase das Gefühl, dass Bayern sogar gleich in Führung geht, haben ja dann schon das auch dominiert im Angriffsspiel.
Ja, also in der Phase dann nach dem 0-1 war das klar, so fand ich, dass die Bayern besser waren, dass auch dann manchmal einfach nur der letzte Pass gefehlt hat, wo du dann gemerkt hast, okay, wenn sie jetzt da im Zentrum den Ball besser reinspielen, dann geht das Ding rein. Gab ja auch noch Kanes Abseitstor, das relativ knapp war und dann kurze Zeit später dann auch Kanes Treffer. Also ich fand schon, in dieser Phase war Bayern das deutlich bessere Team.
Aber Barcelona macht einfach weiter mit seinen Mitteln. Nixer langer Ball, dann Tor durch Lewandowski, der mal gegen die Bayern trifft. Das haben wir ja immer andersrum gesehen für die Bayern. Es ist kein Schubser eigentlich. Also das ist kein Foul an Kim, das können wir so nicht ganz sagen. Aber wenn es kein Foul ist, dann sieht es natürlich sehr billig aus, was dann passiert und die 2 gegen 1 auf Neuer zulaufen. Auch hier, was läuft da schief? Wieso geht das mit so einem Ball so einfach?
Ja, also du hast natürlich hier wieder eine Vorwärtsorientierung bei den Bayern. Das ist ja auch das, was Barca unbedingt provozieren wollte. Immer wieder Leute rauslocken des Gegners, immer wieder schaffen, dass die Bayern sich nach vorne orientieren und dann eben den Meter zu weit vorne stehen. So konnten sie überhaupt den langen Ball erst spielen und so haben sie dann auch relativ viele Spiele überspielt mit diesem langen Ball. Kim macht das nicht optimal da, auch wenn ich dann ein bisschen anderer Meinung bin. Ich bin dann eher bei Foul noch, weil er den Arm schon sehr weit draußen hat. Aber ich finde, man muss es nicht pfeifen. Es ist jetzt keine klare Fehlentscheidung. Da muss der VAR nicht rein. Aber wenn das pfeift, dann beschwert sich, glaube ich, danach auch keiner so. Aber es ist schon von Kim nicht optimal gemacht. Das muss man ganz klar sagen, weil er dann nach vorne verteidigen möchte, anstatt einfach hinter dem Gegenspieler zu bleiben, dem er körperlich überlegen ist, wo er dann einfach sagen kann, ich kriege den Ball dann trotzdem, auch wenn ich hinter ihm bleibe und ich muss dann nicht unbedingt den Schritt nach vorne machen, um ihn wegzuköpfen. Nicht optimal gemacht und dann hinten ein bisschen Kuddelmuddel und Lewandowski kommt dann frei zum Schuss.
Rafinha macht dann noch seinen zweiten Treffer vor der Halbzeit. Auch das geht zu einfach. Wir haben jetzt schon über Stellungsspiel auch gesprochen und dass die Bayern da nicht ganz hinterherkommen. Zweikampfführung, aber dann noch das zweite Ding. Und wenn du den einfach so passieren lässt, nicht mal irgendwie ein Bein reingestellt bekommst, das wirft dann auch kein gutes Licht auf die Defensive. Also wo war da gestern der Kopf? Wo war da der Wille?
Ja, es war ein bisschen nicht immer gut verteidigt von den Bayern, aber Barca, muss man auch sagen, hat das richtig, richtig gut gemacht, weil Barca hat immer wieder es geschafft, gerade über Yamal, der sich sehr tief hat fallen lassen und dann plötzlich in der Eigenhälfte angefangen hat, gegen 3 Spieler sich durchzuzocken. Das war aber auch ganz klar, würde ich behaupten, so geplant, weil sie dann immer wieder die Manndecker rausgezogen haben, wenn Yamal sein 1 gegen 1 gewonnen hat, ist da hinten ein Hühnerhaufen entstanden, weil sie dann natürlich, okay, shit, jetzt ist der Manndecker jetzt aufgespielt, jetzt muss einer rausrücken und dann müssen wir unsere gesamte Ordnung wieder machen. Wie machen wir das? Und dann hat Barca das sehr gut mit Verlagerung gespielt. Und dann kommen wir jetzt von diesen taktischen Faktoren ein bisschen zu den individuellen Faktoren, weil Bayern A im Mittelfeld eben die Aggressivität vermissen hat lassen und weil Guerrero gegen Rafinha auch ein brutales Mismatch war. Ich bin ein Riesenfan von Guerrero, ich bin der größte Guerrero-Stan, der ihn immer verteidigt, aber er ist defensiv nicht der Beste und dann auch noch auf fremder Position und dann auch noch im 1 gegen 1 gegen Rafinha, da sah er nicht gut aus und da hat dann Rafinha auch es geschafft, mehrfach in Position zu bekommen, wo man weiß, wenn Rafinha in der aktuellen Form in dieser Position einen Schuss absetzt, dann ist er drin.
War schon sehr schwierig. Er hätte vielleicht auch mehr Support bekommen können von João Palhinha, der Neuzugang, der jetzt zumindest über 60 Minuten seinen, ich will nicht ersten wichtigen Auftritt hatte, aber er hat zumindest den ersten Auftritt unter großem Rampenlicht. Hat von Beginn an gestartet, Aber er fremdelt weiter mit dem Spiel. Wenige Ballkontakte, wenig Zugriff zum Spiel. Wie hast du seinen Auftritt gesehen?
Ja, ich weiß nicht, ob er das jetzt mit Guerrero dann vermixen sollte, weil natürlich, wenn wir die Tore angucken, sind das Verlagerungen und die Bayern sind ja aber auch so eigentlich eingestellt in ihrem Mann-gegen-Mann-Pressing, dass die Sechser auf der anderen Seite sind und dass die ballferne Seite ein bisschen frei bleibt. Also da hätte er, glaube ich, kaum unterstützen können. Aber ich fand im Zusammenspiel mit Kimmich, fand ich das Mittelfeld nicht gut. Also ich fand auch Kimmich hatte an diesem Tag jetzt nicht seinen besten Tag erwischt, weil du hast gegen den Ball die Aggressivität vermissen lassen. Das war, glaube ich, so ein wichtiger Faktor, wenn nämlich immer und wieder es schaffen, durch rückfallenden Lewandowski da durchs Zentrum durchzukommen, dann muss da einmal mal das Foul gezogen werden. Da muss da der Rhythmus des Gegners durchbrochen werden, wenn du schon nicht in die Zweikämpfe kommst. Und ich fand auch mit dem Ball waren beide nicht sehr auffällig. Gerade Palhinha fiel mir da eigentlich überhaupt nicht auf, was irgendwie so ordnende Aktionen angeht, die einfach wichtig gewesen wären gegen das Barca-Pressing. Weil immer, du hast gemerkt, wenn Barca ins Pressing gekommen ist, war es super für sie. Dann hat diese hohe Abwehrlinie auch voll funktioniert, weil da haben die Bayern den Ball langgeschlagen, der Ball ist hinter die Abwehrlinie geflogen und nichts ist passiert. Da war niemand dann da. Aber wenn die es halt geschafft haben, die Bayern mit Geduld die erste Pressinglinie ins Leere laufen zu lassen, dann kam immer irgendwie die Möglichkeit, die Verlagerung zu spielen. Und das haben sie halt zwischen der 30. und der 60. Minute fast gar nicht mehr geschafft, die Bayern. Und da war dann eben auch ein Palhinha und ein Kimmich nicht präsent genug im Spielaufbau.
Danach läuft es noch so ein bisschen aus. Bayern hat ein paar offensive Bemühungen, die aber ohne Lohn bleiben, während Barcelona sogar noch das 4:1 obendrauf setzt. Auch einfach nochmal genauso typisch dieses Tor für den Abend. Würdest du von einer Klatsche reden, wenn man das so einordnet? War es am Ende deutlicher, als es hätte sein müssen?
Es war schon ein Stück weit deutlicher, als es hätte sein müssen, wenn wir die Phase zwischen 30. und 45., zwischen 15. und 45. Minute anguckt, da können da auch zwei, drei Bayern-Treffer fallen. Barca ist auch so, dass sie eigentlich aus den ersten vier Chancen auch vier Tore machen. Wobei man andererseits sagen muss, durch das Spielsystem der Bayern, das riskante Spielsystem, auch der Art, wie sie es dann nicht gut verteidigt haben, der Gegner dann eben auch zu Chancen kommt, die durchaus zu vier Toren führen können. Also es sind jetzt nicht alles irgendwelche Fernschüsse gewesen, die einmal in 10 Versuchen reingeht, sondern das waren schon Möglichkeiten, wo wenn Rafinha und Lewandowski in ihrer aktuellen Formation in ihrer aktuellen Form zum Schuss kommen, dann sind das Tore so. Und dementsprechend tue ich mir auch schwer damit, jetzt zu sagen, es war knapp oder sowas, weil es das nicht war. Also Barca hat den Sieg schon verdient. 4:1 klingt heftiger, als es vielleicht war. Aber die Bayern haben hier gerade in der Rückwärtsbewegung Schwächen offenbart, die ihnen in anderen Spielen genauso das Genick gebrochen hätten wie gegen Barca.
Was hat denn dieses Ergebnis jetzt für eine Signalwirkung auch für die kommenden Gegner der Bayern? Du hast gesehen, Leverkusen, Frankfurt, auch Aston Villa, die machen es sehr kompakt, defensiv, setzen auf Umschaltspiel. Jetzt ist es Barcelona, die ja gar nicht so diese Kompaktheit haben oder dieses defensive Bollwerk. Es funktionieren also zwei Mittel, wenn man so will, gegen die Bayern. Muss man das jeweils nur gut ausspielen oder denken Mannschaften jetzt schon, vielleicht ist die Abwehr auch einfach anfälliger, wurde bisher noch gar nicht so getestet?
Ja, ich glaube, dass du gerade offensiv so Schlüsse ziehen kannst, wie Barca eben es immer wieder geschafft hat, die Innenverteidiger rauszulocken, wie sie danach die Räume besetzt haben. Genauso ist es aber schwer, jetzt von anderen Gegnern zu verlangen, dass sie 1:1 Barca Spiel kopieren. Dafür ist Barca individuell zu stark. Und wenn man jetzt schaut, welche Teams haben Bayern auskontern können, das sind Frankfurt und ist Barcelona. Und in Frankfurt haben wir mit Marmoush einen Spieler, der unfassbar in Form ist. Und bei Barca haben wir mit Rafinha einen schnellen Spieler, der unfassbar in Form ist. Also es ist auch eine individuelle Sache einfach. Das ist nicht nur eine taktische Sache, dass man jetzt sagen kann, Benfica kann das im nächsten Spiel 1:1 kopieren. Die haben keinen Rafinha, die haben keinen Marmoush. So, dementsprechend tue ich mir das schwer, die Bayern jetzt schon so reinzureiten. Andererseits müssen sie sich halt auch weiterentwickeln, weil du natürlich auch weißt, wenn das jetzt ein K.O.-Spiel wäre und nicht eben nur so ein Gruppenspiel, dass du auch mit Siegen gegen Benfica, Donetsk, Feyenoord, Bratislava wieder wettmachen kannst, dann sähe das sehr, sehr bitter aus für die Bayern. Dann hätten die Bayern eine sehr, sehr schwere Lage. Also da müssen sie ihr Spiel deutlich weiterentwickeln.
Jetzt sind es eben 3 Punkte. Dir fehlt Pavlovic ein paar Wochen, dieser wichtige Stabilisator. Du meinst schon, Benfica und auch PSG stehen als nächstes an. Im schlimmsten Fall hast du also nach 5 Spieltagen nur so 4 bis 6 Punkte. Wie könnte das denn aussehen? Und wie groß wird dann der Stress, der Druck auch, dass du dich zumindest mal unter die ersten 24 rettest?
Ja, also wie gesagt, ich bin ja noch nicht der angekommen in diesem Format und ich denke mir da jetzt auch so, das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Format. Wir hatten jetzt dieses geile Spiel Barca gegen Bayern, aber eigentlich gefühlt ist es nicht viel wert. Weil du hast natürlich recht, klar, da kann jetzt, wenn es gegen Benfica auch schief geht, dann kommt PSG, dann ist der Druck hoch. Aber die letzten drei Spiele sind halt Donetsk auf Schalke, Feyenoord auswärts und Bratislava zu Hause. Da kann eine Mannschaft wie Bayern und da muss eine Mannschaft wie Bayern 9 Punkte holen und mit 9 Punkten bist du weiter. Also egal, selbst wenn sie die nächsten beiden Spiele verlieren, dann hast du 12 Punkte, dann sind sie weiter. Das ist rechnerisch unmöglich, nicht weiterzukommen. Das ist halt so mein Problem so ein bisschen mit dem Format, dass es sehr, sehr schwer ist, dass halt große Teams ausscheiden. Da ist halt so viele Sicherheitsnetze gespannt. Und auch für die Bayern sind da so viele Sicherheitssätze gespannt. Und sie haben sich ja auch dann nach dem Spiel sehr deutlich geäußert. Natürlich werden wir weiterkommen. Das Einzige, was jetzt halt passieren kann, ist, dass sie diese Top 8 verpassen. Das ist jetzt wahrscheinlicher geworden mit dieser Niederlage. Da müssen sie jetzt schon auch alle Spiele gewinnen, wenn sie noch in diese Top 8 reinrutschen wollen.
Also 5 ganz interessante und auch ganz unterschiedliche Duelle, die wir gesehen haben, Dienstag und Mittwoch. Nicht alles immer gut gelaufen für die Bundesligisten, aber ja, damit machen wir das fest. Vielleicht noch die abschließende Frage, traust du denn dem Format noch zu, dass jetzt großartige Spiele kommen, weniger taktieren? Oder wird es vielleicht, gerade wenn die Top-Clubs sich am Ende schon durchgesetzt haben, dann so, dass die kleineren Teams dann nochmal ihre Chance wittern, weil nicht mehr ganz so viel geht von Seiten der Top-Clubs?
Also ich würde schon behaupten, dass das Format zu weniger taktieren einlädt. Ich glaube, das Spiel Barca gegen Bayern hätte anders ausgesehen, wenn wir jetzt von einem Champions League Viertelfinale gesprochen hätten. Das wäre dann, glaube ich, eine ganz andere Dynamik. Da hätten beide Trainer nicht sich erlaubt, derart offensiv zu denken. Da hätten sie doch noch, glaube ich, ein paar Sicherheitsmechanismen mehr eingebaut. Ich glaube schon, dass es zum Offensivspielen einlädt. Ich kann mir vorstellen, dass es dann gerade zum Ende der Gruppenphase spannend wird. Also wenn dann am letzten Spieltag irgendwie 5 Spiele auf einmal sind, wo es dann darum geht, wer schafft es noch auf 24, wer schafft es noch in die Top 8, das kann super spannend werden. Für mich ist es einfach so, sehen wahrscheinlich viele anders, aber für mich persönlich, ich gucke so Barca, Bayern, denke mir, was für ein geiles Spiel, und dann ist das Spiel vorbei und ich gucke auf die Tabelle und denke mir, naja, ganz so wichtig war das jetzt eigentlich nicht. Ich mag es halt schon so, wenn ein Spiel auch eine große Bedeutung hat, wenn es entweder in eine Ligatabelle einzahlt, die wichtig ist, oder wenn es halt ein K.O.-Spiel ist.
Der große Gewinner des Abends oder der Abende ist am Ende der VfB Stuttgart, der mehr Punkte holt als alle anderen Champions-League-Teams zusammen. Ich glaube, das ist auch ein Fakt, den sich gerne alle Fans ausdrucken und an die Wand hängen können. Lieber Tobias, wir haben jetzt hier uns schön gewidmet der Königsklasse. Es war mir eine Freude, hier mal durchzugehen, auch wenn mit ein bisschen weniger Detail zum Teil. Aber ich denke, wir sind gut gewappnet für die nächsten Wochen, auch was uns da noch erwartet. Und vielleicht ziehen wir mal am Ende der Gruppenphase ein Fazit und gucken auch, ob wir noch überrascht werden vom Format.
Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt.
Vielen Dank dir und damit alles Gute euch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
At Kroger Pharmacy, care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.